bei 1 Live gab es mal zwei so Techno-DJs. Kannst du dich daran erinnern, die im Grunde dann eben ihre Musik so laut hatten und sich die ganze Zeit falsch verstanden haben? Das fällt mir gerade ein. Das war sehr lustig.
Misheard Lyrics, so, ne? Agathe Bauer. Also das sind ja so Sachen, die so in Sprachwortspiele reingehen. Das ist jetzt eine Ebene. Aber genauso kannst du ja auch Dinge missverstehen, weil du aneinander vorbeiredest und daraus aber etwas entsteht. Worauf ich hinaus will, ist, es hat immer einen Bruch in sich. Es ist etwas, was im Zufall passiert und in einer nicht geplanten Kommunikationskette. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr starkes Motiv, wie Kreativität entsteht, die eben nicht auf Basis von, ich greife auf einen riesen Pool an generativen Daten zu und mache daraus etwas, was zugegebenermaßen eine hohe Wahrscheinlichkeit hat, etwas zu generieren, was gut genug ist. Und das ist so die These, die ich viel höre, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, an die ich aber auch sehr stark glaube, ist, dass was wir in Zukunft, in sehr naher Zukunft sehen werden, ist eine Menge an Content zu 80%, die gut genug ist. Und KI wird sehr viele Agenturen vielleicht nicht, aber Unternehmen, die vielleicht in der Vergangenheit sich nicht eine fancy Agentur leisten konnten, dazu befähigen, gut genugen Content zu machen.
Das ist Silke Lackheit, Host des KI-Newsletters From Nerd to You und Senior Marketing Director bei Tinder. Und damit ein herzliches Willkommen zu Beyond KPI, der Podcast für Menschen, die es spannend finden, einen Double-Click auf das Magische und das schon Faszinierende, nicht zu verstehende des Lebens zu machen. Begrüßen mit mir Stefan Klum, unseren Moderator und Gründer. Und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Los geht's.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Beyond KPI. Und wie ich gerade schon ganz kurz im Vorabgespräch mit meiner heutigen Gästin, so möchte ich es mal sagen, besprochen habe, ist das tatsächlich Folge 40. Das ist mir jetzt gerade sozusagen erst so in der Anmoderation selber aufgefallen. Also vielleicht könnte man sogar sagen, habe ich damit so etwas den Rookie-Status verlassen. Gut, ich will mich jetzt gar nicht messen mit diesen ganzen, ich weiß gar nicht, Hotel-Matzes dieser Welt und so weiter. Also das schon gar nicht von der Followerschaft. Aber wie gesagt, es fiel mir gerade auf und ich wollte es zumindest gerade mal irgendwie in der Anmoderation erwähnen. Umso mehr freue ich mich, dass ich heute mit der lieben Silke Lackheit über ein Thema sprechen darf, das schon das ein oder andere Mal eine Rolle gespielt hat. Und bevor wir das tun, auch hier war das nochmal so die Gelegenheit, gemeinsam kurz mal zu rekapitulieren, wie lange das eigentlich her ist und wann wir uns eigentlich wo getroffen haben. Und wie gesagt, zumindest in meiner Wahrnehmung ist das eine Ewigkeit her. Also ich würde mal sagen, so gefühlte 12, 13 Jahre, da war das so zum ersten Mal. Und damals, so darf ich das sagen, waren wir noch in einer gemeinsamen, in Anführungszeichen, Branche unterwegs. Etwas salopper formuliert, haben wir Reklame gemacht. Und ich habe versucht, als strategischer Planner vermeintlich schlaue Sachen zu sagen. Und die liebe Silke war eine sogenannte Creative Directorin, die dann irgendwie Kram daraus machen musste, der irgendwie lustig, gut und im Zweifel eben, wie gesagt, kreativ aussieht. Und ja, wie gesagt, unser Weg hat sich dann insofern etwas getrennt, als dass ich dann, glaube ich, wie gesagt, diese in Anführungszeichen Branche verlassen habe und mich dann mehr oder weniger eben dem ganzen Thema Organisationsentwicklung gewidmet habe und die Silke geblieben ist. Allerdings, so darf ich sagen, vielleicht sagt sie da gleich nochmal auch selber was zu, in Anführungszeichen die Seiten gewechselt hat. Also so irgendwie von Agenturseite. Und das sei jetzt schon mal an dieser Stelle erwähnt, ist sie dann, glaube ich, das kann sie gerne gleich nochmal genauer korrigieren, außer es stimmt, zu Netflix gegangen und hat sich da um das ganze Thema Marketing gekümmert und jetzt aktuell seit gut 3 Monaten Senior Marketing Managerin bei Tinder. Vielleicht spielt das in unserem Gespräch auch nochmal eine Rolle, soll aber ganz bewusst, das erwähne ich jetzt schon mal, gar nicht so unser Hauptthema sein. Also, liebe Silke, zunächst erstmal herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Danke, Stefan, und vielen Dank für die Einladung.
Genau, und warum sprechen wir heute eigentlich? Und da darf ich gerne auch nochmal auf wahrscheinlich die Vergangenheit referenzieren. Also du kannst mich auch hier nochmal korrigieren. Soweit ich das richtig verstanden habe, war die Idee zu einem, ich sag jetzt mal, einer Art Newsletter, einer Art Impuls, der sich nämlich From Nerd to You nennt. Von gut 20 Jahren ist der gesetzt worden, also gesagt, und ich glaube, dass sich wahrscheinlich sogar die Themen etwas dynamisch entwickelt haben. Zumindest heute, und das darf ich schon mal vorwegnehmen, beschäftigt sie sich ganz stark mit dem Thema KI. Na, jetzt könnte man sagen, wer macht das nicht heute, aber vielleicht eben, und das lassen wir uns mal gemeinsam rausfinden heute, vielleicht auf eine etwas andere Art und Weise. Deswegen, liebe Silke, mal direkt von Anfang an die Frage, was war denn eigentlich, vielleicht kannst du das sogar so aufbauen, vor 20 Jahren mal der Impuls und was war dann offensichtlich in diesem Jahr oder vor einigen Monaten der Impuls, das wieder zu reaktivieren?
Da habe ich in der letzten Zeit, als ich mich da so reingeworfen habe, viel noch drüber nachgedacht, was das eigentliche Motiv war. Man muss vielleicht dazu wissen, ich habe ganz ursprünglich als Copywriterin, also Texterin, angefangen. Und das war definitiv, glaube ich, ein Motiv zu sagen, ich schreibe halt gern und ich schreibe Leuten gerne. Und in einer Zeit, wo man auf einmal mehr gechattet hat, mehr über soziale Netzwerke geschrieben hat, ist diese Form von Schreiben hat sich natürlich transformiert. Ich glaube, der eigentliche Grund, warum ich auf die Idee gekommen bin, ich schreibe jetzt ein Newsletter, lag aber eigentlich ganz woanders, nämlich in dem Umstand, dass ich zu der damaligen Zeit gerade einen neuen Job oder meinen ersten Job angefangen habe bei McCann Erickson in Frankfurt. Entsprechend von den Leuten, die ich im Studium aus meiner Heimat kannte, eine größere Distanz hatte und in Verbindung bleiben wollte. Und die nicht über, ich schreibe jetzt meinen 10, 12, 13, 14 Leuten, die ich nicht mehr so regelmäßig sehe, wie man das heute macht, eine WhatsApp, sondern ich teile was mit denen, was mich interessiert. Und das waren schon immer Themen, die sich um Gaming, um Technologie, um so kleine, ich nenne die heute in meinem Newsletter auch Nerd-Nuggets gedreht haben. Also eigentlich Dinge, die man bei einer guten Unterhaltung abends auch teilen würde. Und das hat von Anfang an total resoniert. Also eine sehr gute Freundin von mir, die Aisha, hat dann nach kurzer Zeit gesagt, das ist total hilfreich für mich, weil ich gar nicht die Zeit habe, mich mit Themen wie was passiert gerade auf Facebook, damals zum Beispiel noch, zu beschäftigen. Und dann lese ich halt einmal in der Woche dein Newsletter und dann kann ich so ein bisschen klugscheißen in den Gesprächen, die ich wiederum mit KundInnen habe. Und daraus hat sich quasi dann so eine Regelmäßigkeit entwickelt. Der Verteilerkreis wurde immer größer. Bei mir leider aber auch, wie man das so kennt, neu in einen Job einsteigen, die Zeit immer weniger, sodass das nach, ich glaube, das war so ein Dreiviertel bis Jahr, mehr oder weniger eingeschlafen ist, das Projekt. Und tatsächlich war Anfang diesen Jahres, saß ich mit Aisha zusammen und wir unterhielten uns über KI. Ich hatte mich zu dem Zeitpunkt, weil ich ein bisschen mehr Zeit hatte, ich war zwischen zwei Jobs, ich habe mich da sehr viel mit beschäftigt, viel gelesen, viel ausprobiert. Und teilte ihr so ein paar Sachen und sie meinte, sag mal, kannst du nicht einfach deinen Newsletter zurückbringen? Das wird mir total helfen. Ich habe null Zeit, mich damit zu beschäftigen, aber ich weiß, wie wichtig das ist. Und dann dachte ich so, ja, warum eigentlich nicht? Vor allem, weil natürlich der Zeitaspekt, nämlich das Recherchieren, das quasi Erstellen von Redaktionsplänen heutzutage natürlich dann durch KI viel einfacher ist. Am Ende, Spoiler, verbraucht man natürlich trotzdem viel mehr Zeit, als man sich das am Anfang vorstellt. Das wirst du mit dem Podcast wahrscheinlich auch sehr gut kennen. Aber am Ende haben mich diese beiden Dinge wieder zusammengebracht, nämlich die Freude am Schreiben und die Lust daran, wieder mit Menschen, die mich eigentlich durch meine ganze Karriere bis heute begleitet haben, auf eine gewisse Art wieder in Kontakt zu treten. Mhm. Und das war ein wunderschöner Moment tatsächlich, fast ein bisschen emotional, als ich gesehen habe, als ich den ersten Newsletter gestartet habe und gesehen habe, wer den alles abonniert. Das war wirklich so ein Trip down Memory Lane. Von jeder beruflichen Station waren dann Leute dabei. Und das ist, glaube ich, auch so die Schnittstelle von dem, was mich antreibt, nämlich Interesse an Technologie, aber auch Lust an Verbindung.
Ich will direkt mal auch da bleiben und ich hatte ja schon erwähnt, der Newsletter heißt From Nerd to You und hier natürlich jetzt ein bisschen mit Augenzwinkern. Bezeichnest du dich selber als Nerd oder gibt es Menschen, die dich eher als Nerd bezeichnen? Also unterhalten wir uns hier über Selbstwahrnehmung oder Fremdwahrnehmung, liebe Silke? Also müssen wir reden? Sollen wir das mal ein bisschen sortieren jetzt hier gemeinsam?
Also ich glaube, der Begriff Nerd hat ja auch eine eigene Genese durchgemacht, ne? Also in der Zeit, in der ich groß geworden bin, war das tatsächlich noch fast eher häufig despektierlich gemeint. Also das waren die Leute mit den zu hochgezogenen Hosen, die in muffigen Räumen gesessen haben und irgendwas gemacht haben, was keiner verstanden hat.
Wir bewerten das natürlich nicht, sondern das ist eine reine deskriptive Angelegenheit hier. Ich verstehe das schon, ja.
Und das hat sich natürlich stark gewandelt über popkulturelle Einflüsse, über den Aufstieg der ganzen Gaming-Industrie, die ja heute einfach einen riesigen Stellenwert hat, über Dinge wie, dass es Jung von Matt Nerd gibt, ne? Also dass es eigene Branchen, Agenturen gibt, die sich genau mit diesen Subkulturen, die ja mittlerweile keine Subkulturen eigentlich mehr sind, beschäftigen. Das heißt, damals habe ich den Begriff einfach gewählt, weil er das Naheliegendste ist, was halt einfach diese Schnittmenge beschrieben hat, nämlich Gaming, Technologie, Popkultur. Mhm. Und ich habe das für mich auch nie als negative oder irgendwie, sage ich mal, gewertete Selbstdefinition wahrgenommen. Und das ist dann einfach stecken geblieben. So. Also das ist für mich ein Label, was ich mir gerne gebe, weil es einfach viele Anteile hat von dem, was ich gerne mache. Und tatsächlich nennen mich Freundinnen, Freunde auch so die nerdigste Freundin, die sie haben, wo ich dann oft den Gedanken habe, naja, ich kenne viele Leute, die sind viel, viel tiefer in bestimmten Materien drin. Also die können dir genau sagen, wann welches Spiel rausgekommen ist, was ich jetzt zum Beispiel nicht kann. Aber am Ende ist ja wieder die Frage, fühlst du dich Teil einer Gruppe, einer Community? Und das fühle ich definitiv.
Naja, vielleicht ist es ja auch so, und jetzt will ich auch nochmal quasi so ein bisschen einen Referenzpunkt setzen zu dem Titel oder der Intention ja jetzt auch von diesem Podcast, der ja eben Beyond KPI heißt. Ich erwähne das zwar immer wieder, aber vielleicht ist ja auch, wie gesagt, der eine oder andere oder die eine oder andere dabei, die das eben noch nie gehört hat, legitimerweise. Also Beyond KPI ist ja für mich auch nur metaphorisch zu verstehen. Also mir geht es ja gar nicht um KPIs im klassischen Sinne, schon gar nicht um KPI-Bashing. Wie gesagt, jetzt sicherlich eher so mit meinem Hintergrund und sicherlich so meinem Themenfeld eher so auf Organisation insgesamt zu schauen und da heute vielleicht so eine Frage zu stellen, was macht's denn eigentlich aus? Ne? Also beyond eben Zahlen, Daten, Fakten, ohne die wir natürlich ohne Zweifel ja gar nicht mehr agieren können. Und gleichzeitig wissen wir ja, Zahlen selber können eigentlich nichts. Also es kommt ja immer darauf an, wie werden die zum Leben erweckt, beziehungsweise wer erweckt die denn eigentlich zum Leben? Und gleichzeitig ist ja beyond auch so ein bisschen jetzt mal sehr einfach übersetzt, würde ja bedeuten, jenseits von oder so irgendwie darüber hinausgehend oder irgendwie, ich sag auch immer gerne, so eine Art Double-Click, also irgendwas steckt doch dahinter, ne? So wie so auf dem Rechner, ne? Wenn man so Double-Click macht und dann gehen halt so die 1000 Fenster dahinter auch, wo man auf einmal merkt, ja, das ist zwar nur manchmal so eine Oberfläche, ne? Wo man denkt, ach, das ist ja irgendwie relativ easy und wie gesagt, und dann erkennt man erst eben mit diesem Double-Click, was denn eigentlich wirklich da so hintersteckt. Und wenn ich dich jetzt mal so ganz offen erst frage und dann schauen wir mal, wie wir im wahrsten Sinne des Wortes den Flieger auf die Landebahn bringen. Was ist denn für dich zum Beispiel Beyond KI, Beyond KPI? Was ist denn zum Beispiel auch, wenn du dich mit diesem Thema beschäftigst? Ist da so ein Anspruch? Genau, vielleicht ist das eine ganz gute Frage, wo du sagst, ja, irgendwie mir ist schon wichtig, da auch ein paar Beyond-Sachen reinzubringen, weil ist ja vielleicht heute und vielleicht auch nie, muss man ehrlicherweise gestehen, ja darum geht, eigentlich jetzt dieselbe Soße, die man halt jetzt schon zehnmal gehört hat, nur nochmal links rumzudrehen und zu sagen, das ist doch jetzt hier totaler Hotshit, oder?
Ja, das ist super spannend, weil am Ende Beyond natürlich klassisch oft immer als weiter und noch einen draufsetzen verstanden wird. Ne? Also dasselbe wie mit KPIs, wir müssen noch mehr verstehen, wir müssen es noch besser durchmessen können. Und mein Anspruch bei diesem Projekt, aber generell auch in der Auseinandersetzung mit KI, ist nicht mehr zu wissen als andere. Kann ich gar nicht. Habe ich nicht die Zeit, nicht die Ressourcen, nicht die Ausbildung am Ende auch. Mein Anspruch ist, wenn ich das als Beyond frame würde tatsächlich, Möglichkeiten zu schaffen, Menschen in das Thema reinzuholen, indem ich zum Beispiel Dinge sehr unterhaltsam darstelle, indem ich kleine Nuggets, wir hatten es vorhin, rauskrame und sage, guck mal, das ist doch wie. Oder hier gibt es ein kleines Beispiel. Oder man misst mittlerweile die Power von Modellen nicht mehr mit dem Turing-Test, sondern danach, ob sie Pokémon Red durchspielen können und wie schnell, in wie vielen Schritten. Also indem ich quasi kleine Ankerpunkte schaffe. Und das ist mein Anspruch, was Beyond angeht. Es ist also weniger ein Weitergehen, als so ein bisschen den Vorhang zur Seite schieben und so kleine Momentaufnahmen zeigen, die bei Leuten anders hängen bleiben. Und warum will ich das machen? Und das ist jetzt vielleicht nochmal so ein unterliegender Aspekt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn du dich mit Leuten über KI unterhältst, ist halt entweder eine totale Begeisterung und ein Ausprobierwille da oder eben auch schnell so ein Fatalismus, Alarmismus. Und klar, ich bin ein Riesenfan von dystopischer Fiction. Da gibt es natürlich alle Szenarien. Wahrscheinlich nicht alle, aber viele, die schon mal durchgespielt wurden. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass wenn wir eine Form von Zusammenleben zwischen KI und Mensch schaffen wollen, dass wir uns einfach mit dem Thema beschäftigen müssen. Daran führt halt kein Weg vorbei. Und deshalb ist, finde ich, auch so ein bisschen so die übergeordnete Motivation zu sagen, jede Verbindung, die ich mit LeserInnen und bestimmten Themen zu KI schaffen kann, so ein kleiner Win für mich.
Hm. Hm. Jetzt, genau, sprichst du ja an, okay, was kann so ein Anspruch sein? Du hast genau auch ja von diesem, vielleicht ist es ein Spannungsfeld, vielleicht ist es aber auch einfach nur ein Phänomen, was man beobachtet, ne? Also jetzt sicherlich auf einem Spektrum von Totalverweigerer, die du ja eh in jedem Themenfeld hast, die sagst, um Gottes Willen, ich will das gar nicht sehen, ne? Und dadurch eher so eine, fast so eine Allergie entwickeln und eben die da, sag ich mal, mit großer Begeisterung ganz tief reinspringen. Und damit, finde ich, ist ja auch ganz wichtig, unterhalten wir uns ja eigentlich wahrscheinlich über gar kein KI-spezifisches Phänomen, sondern eigentlich über ein Phänomen, das wir in ganz vielen Bereichen, und jetzt will ich gar nicht, wie gesagt, politisch schon gar nicht, aber gar nicht so das Thema so groß machen, aber eigentlich ist es ja so, dass vielleicht sogar die Auseinandersetzung mit diesem Thema irgendwie auch ein Spiegelbild unserer Gesellschaft ist oder ist slash, sag ich mal, auch von dem, was so in Organisationen passiert. Also jetzt gar nicht mit dem Anspruch, dass wir das jetzt so nitty-gritty aufarbeiten, aber da du ja eben auch in Organisationen unterwegs bist, vielleicht kannst du da ja auch so einen Erfahrungswert mitbringen oder so einen Beobachtungspunkt, wo du auch sagst, ja, stimmt, die Gemeinde in Anführungszeichen teilt sich dann schon an der Stelle. Und unabhängig davon, das würde ich jetzt einfach mal unterstellen, dass du sicherlich ja in einem Umfeld unterwegs bist, wo die Affinität zu dem Thema nochmal deutlich höher ist als in ganz pragmatisch ganz anderen Jobfeldern, wo man auch ehrlicherweise sagen muss, wo Leute, und ich finde, das darf man ja auch gerne mal erwähnen, nicht am Rechner arbeiten und damit, ne, gar nicht so wie wir beide jetzt hier, ne, sag ich mal, so selbstverständlich mal eben das checken und ich weiß nicht, mal eben KI-Agenten da drüber laufen lassen, jetzt mal alles so salopp formuliert, sondern irgendwie alleine Zugang schon nochmal einen Ortswechsel oder so oder einen Settingwechsel verlangt. Ne? Also deswegen nochmal so die Frage, Beobachtungspunkt von dir, ist das ein Spiegelbild oder ist das vielleicht ein Katalysator oder ist es vielleicht auch gerade sowas wie nochmal ein Verstärker, dass also durch diese unglaubliche Spektrum und Vielfältigkeit und Schnelligkeit da wie so ein Brennglas auf Dinge und Phänomene in unserer Gesellschaft und Organisationen irgendwie durch KI entsteht? Das ist also deine, weiß nicht, Erfahrung, Perspektive?
Ich sehe natürlich, dass das Thema KI auf der einen Seite wie klassische Trendthemen behandelt wird. Ne? Also die wir alle kennen und auch schon zu Genüge erlebt haben. Das heißt, wir befinden uns im Hype-Cycle gerade so an der obersten Stelle. Und es wird in sinnigen und unsinnigen Formen deshalb halt einfach durch Organisationen getrieben. Da gibt es dann von bis tatsächlich. Ne? Und das sind Beispiele, die kennt man aus den Medien von Firmen, die komplett alle, weiß ich nicht, Service-Mitarbeitenden entlassen und sagen, wir stellen jetzt alles um, und um dann nach 3 Monaten zu merken, so ups, das klappt vielleicht jetzt doch nicht so gut. Auf der anderen Seite aber auch Herausforderungen im internen Weiterbildungsbereich. Also wie bereite ich Mitarbeitende darauf vor, dass zum Beispiel die Nutzung von KI ja jetzt nicht was Schlimmes ist und nicht die Angst vorherrschen muss, dann werde ich wegrationalisiert, sondern im Gegenteil ein Enablen von Leuten im Team im Sinne von, ich gebe dir die Tools und wenn du zum Beispiel ein hohes Interesse hast, dann nimm doch die anderen Leute mit, weil am Ende werdet ihr als Team mehr Zeit für Dinge haben, die für uns als Unternehmen dann ja auch wichtiger sind. Also da gibt es sehr viele gute Beispiele, die ich sehe, wo genau das passiert. Ich sehe aber auch Beispiele, wo natürlich viel experimentiert wird und Dinge natürlich dann mal ja, mal nein passieren. Den großen Unterschied, den ich aber sehe zu ganz, ganz vielen Trendthemen, die dann einfach da sind und dann natürlich aber auch genauso schnell wieder verebben, ist eben die Ungewissheit auf einer eher wissenschaftlichen Ebene. Also das führende ExpertInnen tatsächlich nicht wie bei anderen Themen, wo man abgleichen kann, ja, wenn ich das mit dem oder dem Phänomen vergleiche, dann wird das jetzt noch eine Halbwertszeit von 3 Monaten haben. Dass es da einfach so viele Variablen gibt, die aktuell nicht definiert werden können, dass immer, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, die sehr viel tiefer im KI-Bereich unterwegs sind, dass die sagen, die selber planen nicht länger als 6 Monate, weil sie das nicht können. Weil es vom Szenario Geschwindigkeit der Entwicklung von KI bleibt auf dem Level, wie sie gerade ist, bis hin, es gibt eine Verlangsamung, bis hin, es stoppt total, halt unterschiedliche Denkmodelle gibt. Und das sehe ich als großen Unterschied, dass das natürlich eine Unsicherheit ist, die diese Trendentwicklung nochmal ganz anders volatil macht. Und das natürlich in einer geopolitischen Lage, die ja auch nicht da gerade für Stabilität irgendwie steht. Entsprechend ist das, finde ich, schon ein Unterschied, dass das Thema, wie will ich das zukünftig einsetzen, die treibende Frage ist, die ich gerade höre. Europa versus USA zum Beispiel auch nochmal ein Riesenthema reinwirft, dass, wenn ich mich mit Unternehmenskontext da unterhalte, dass das so eigentlich die treibenden Fragen sind.
Naja, und was du sagst, finde ich auch nochmal ganz spannend, weil genau so eine Betrachtung, na, das ist jetzt mal ein Trend, ist ja fast eher wieder nochmal so eine lineare Betrachtung, die ja auch eher so, ich würde mal in andere Zeit noch passte. Ne? Naja, das kommt dann und das geht dann schon wieder. Was wahrscheinlich jetzt bei diesem Thema so eine unglaubliche Strahlkraft hat, ist natürlich die Implikation auf, im wahrsten Sinne des Wortes, alles. Also so, ne, das, also du, also bei einem Trend könnte man jetzt ja sogar fast noch sagen, dem kann ich mich ja entziehen. So jetzt bei KI, klar, kann ich das auch tun, aber dann verlierst du, glaube ich, und das ist wahrscheinlich der exponentielle Faktor da drin, auf eine gewisse Art und Weise eine gewisse Anschlussfähigkeit, eben nicht nur im Job, sondern eben auch Gesellschaft, ne, so im Sinne von, ich kann gar nicht mehr mitspielen, ohne nicht irgendwie ein gewisses Grundrauschen irgendwie bedienen zu können. Ne? Unabhängig davon, dass das ja auch immer spannend ist, dass viele Leute, jetzt etwas sicherlich sehr salopp formuliert, viele Leute ja gar nicht realisieren, wie viel KI sie eigentlich schon nutzen, ohne dass sie es quasi so bewusst wahrnehmen. Also ne, das ist ja manchmal auch so interessant, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist. Also die Tatsache, etwas in, nehmen wir jetzt mal ChatGPT-Fenster einzugeben, ich mache jetzt was mit KI, steht dann quasi im Verhältnis oder im Gegensatz zu, keine Ahnung, ich mache Google Maps auf oder ich mache irgendwie anderen Kram, der halt irgendwie auf meinem Smartphone irgendwie eh installiert ist und den ich, wie gesagt, auf eine völlig unbewusste Art und Weise immer nutze. Ne?
Total. Durchdringung ist da auch ein extrem großes Differenzierungsmerkmal. Also wird ja oft der Vergleich gezogen mit, naja, die Entwicklung des Internets. So, ne? Aber da bin ich bei dir. Sich dann quasi einen Heimcomputer zu kaufen, sein Modem anzuschließen und ins Internet zu gehen, ist natürlich ein ganz anderer Bewusstseinsakt als jetzt. Zum Beispiel nicht mehr Google zu benutzen, sondern beziehungsweise die vorgeschaltete KI-Antwort zu bekommen, die dann A, wie du sagst, dazu führt, dass es einfach gar nicht mehr so wahrgenommen wird, weil ich suche ja einfach nur was im Handy, was ich vorher auch schon genauso gemacht habe. Auf der anderen Seite aber eine Durchdringungstiefe hat von, ich komme gar nicht mehr auf einer Seite an, wie eine Medienseite, die ich vorher vielleicht besucht habe, sondern kriege das Ergebnis schön oben auf dem Teller präsentiert, mit der Konsequenz, dass aber zum Beispiel die Art, wie Medienkonzerne Geld verdienen, sich fundamental ändern wird. Das heißt, die Auswirkungen von diesem kleinen gelernten Akt, der mir überhaupt nicht als KI-Nutzung in dem Moment bewusst ist, ist sehr viel tiefgreifender als alles, was vorher mit dem Internet halt einfach passiert ist, was ich noch sehr viel den Jahren nachvollziehen konnte.
Und damit sind wir eigentlich nochmal, finde ich, also vielleicht sehr subtil, aber auch nochmal so bei so einem nächsten Thema, was, finde ich, die ganze Zeit auch mitschwingt und sicherlich ja auch sehr eng verbunden ist, zum Beispiel ja auch mit dem Themenfeld, mit dem du dich ja auch beruflich beschäftigst. Also nennen wir es mal das große Thema Kreativität oder irgendwie eine Art von Kreation. Ja, also wo ja irgendwas entsteht und ich sag jetzt mal, das darf ich vielleicht für uns beide, also ich jetzt nochmal 2-3 Monate weiter als du, also altersmäßig meine ich jetzt, ja nochmal irgendwie so ein bisschen rekapitulieren, wo so ein Kreativprozess irgendwann, ne, so darin bestand, dass Menschen irgendwie, keine Ahnung, Hot Houses gemacht haben, Brainstormings und irgendwie ihre Köpfe zusammengesteckt haben oder, weiß nicht, jeder auf seine Art von Kreativität versucht hat zu fördern, um irgendwas aus dem System Kopf, System Körper, keine Ahnung, rauszukriegen, was irgendwie vermeintlich total kreativ ist. Und jetzt, wie du schon richtig sagst, wird dieser Prozess, ich meine, manchmal jetzt sehr oberflächlich, fast nahezu ersetzbar. Ne? So, also im Sinne von, so, warum machst du jetzt 8 Stunden Kreativarbeit? Ich meine, 4 Minuten ein vernünftiger Prompt und der Kram ist doch, oder der Drops ist doch gelutscht oder so. Ne? Also, das ist ja auch so gerade so ein Thema, wo du auch sagst, also das geht ja bis hin zu, dass eben Geschäftsmodelle mehr oder weniger sich komplett neu, ich weiß nicht, oder ist es so, ich frage das mal ganz offen, sich komplett neu erfinden müssen, weil, ich sag jetzt mal, ihre Arbeit oder ihre Wertschöpfung irgendwie so einen totalen abnehmenden Grenznutzen hat, ne, weil der gar nicht mehr so fancy ist, ne, wo es ja so hieß, ja, das sind doch hier die kreativen Köpfe oder so, oder? Ist das?
Da hast du mich. Wo fange ich an? Riesenthema. Vielleicht Vielleicht mit einer kleinen Gegenfrage. Wo hast du normalerweise gute Ideen?
Das ist eine sehr schöne Frage und die mag ich auch sehr gerne beantworten. Da müssen wir nur ein bisschen überlegen, wann der Klunk quasi, da musst du mich unterbrechen, wenn du irgendwann, wenn ich so eine halbe Stunde nicht aufgehört habe zu sprechen, dann darfst du mich gerne mal unterbrechen.
Aber ich kriege das ganz zum Beispiel einfach so. Also wo hast du schon mal eine verrückte Idee gehabt, sowas?
Das will ich wirklich, das habe ich ganz, kann ich ganz konkret sagen, weil ich durchaus mich ja auch viel so mit diesem Thema, nennen wir es jetzt mal Achtsamkeit, was auch immer das bedeutet. Das ist gar nicht so esoterisch und spirituell gemeint. Und ich glaube übrigens zutiefst daran und mache auch selber die Erfahrung, dass tatsächlich, und da gibt es ja auch genug Methoden, die das ja auch bestätigen, wirklich bei mir so in der Stille das entsteht. Also wirklich dem System ganz bewusst, und das muss jetzt gar nicht immer so methodisch sauber sein, aber die Chance zu geben, aus so einem Operating Mode mal rauszugehen und im wahrsten Sinne des Wortes auf zellularer Ebene dafür zu sorgen, dass irgendwie so eine gewisse, man nennt das ja so Coherence, entsteht. Und dann sage ich ganz ehrlich, dann entstehen bei mir tatsächlich auch die ganzen Dinge, die ich so tue. Und das klingt so eigentlich völlig unspektakulär, kann ich aber bestätigen und ist wahrscheinlich durchaus vergleichbar mit diesen Momenten, weiß ich nicht, unter der Dusche, keine Ahnung, ich bin einmal um die Ecke gelaufen und habe gar nicht drüber nachgedacht und so weiter. Also wenn du das meinst, also deswegen, ich kann ganz konkret sagen, und ist jetzt gar nicht Fishing for Compliments, dass bei mir wirklich darin besteht, eigentlich eine Gegenbewegung zu machen. Also gar nicht mehr so loszulaufen und dann wild irgendwie Mindmaps zu kritzeln, sondern eher zu sagen, irgendwie, ne? What wants to emerge, so ein bisschen, ne? Was will da eigentlich auftauchen? Ne? Wie so eine Lavalampe, so plopp. Und im besten Falle dann so achtsam zu sein, um es mitzukriegen. Also deswegen, habe ich deine Frage beantwortet?
Ja, total. Also du bist auf einen Aspekt eingegangen, der für mich, wenn man Kreativität vielleicht in so ein Rezept gießen würde, der eine Anteil, der für mich gegeben sein muss, du musst in einen anderen State of Mind kommen. Das kann Langeweile sein. Das kann etwas sein, wo du eben nicht auf den Screen guckst. Dusche ist tatsächlich bei mir sehr häufig, aber auch so beim Friseur. Also wo du gezwungenermaßen nicht etwas machst, was deine Aufmerksamkeit irgendwo anders bindet. Der andere Faktor, der aber auch vielleicht noch ein bisschen stärker mit KI verbunden ist, ist, ich bin jetzt seit über 20 Jahren so im Kreativbusiness, wenn man das so nennen möchte. Die besten Ideen sind bei mir entstanden durch Missverständnisse. Weil ich zum Beispiel eine Kollegin, die mir etwas sagte, missverstanden habe. Ich habe das Wort, was sie gesagt hat, falsch verstanden und dachte, das ist aber ein lustiges Wort. Könnte man das nicht irgendwie so nutzen für diesen Claim?
Da fällt mir gerade ein, sorry, wenn ich unterbreche, aber das ist jetzt wirklich was für auch unsere Generation. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber bei 1Live gab es mal zwei so Techno-DJs. Kannst du dich daran erinnern, die im Grunde dann eben ihre Musik so laut hatten und sich die ganze Zeit falsch verstanden haben? Das fällt mir gerade ein. Das ist, glaube ich, das war sehr lustig.
Misheard Lyrics, so, ne? Agathe Bauer. Also das sind ja so Sachen, die so in Sprachwortspiele reingehen. Das ist jetzt eine Ebene. Aber genauso kannst du ja auch Dinge missverstehen, weil du aneinander vorbeiredest und daraus aber etwas entsteht. Worauf ich hinaus will, ist, es hat immer einen Bruch in sich. Es ist etwas, was im Zufall passiert und in einer nicht geplanten Kommunikationskette. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr starkes Motiv, wie Kreativität entsteht, die eben nicht auf Basis von, ich greife auf einen riesen Pool an generativen Daten zu und mache daraus etwas, was zugegebenermaßen eine hohe Wahrscheinlichkeit hat, etwas zu generieren, was gut genug ist. Und das ist so die These, die ich viel höre, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, an die ich aber auch sehr stark glaube, ist, dass was wir in Zukunft, in sehr naher Zukunft sehen werden, ist eine Menge an Content zu 80%, die gut genug ist. Und KI wird sehr viele Agenturen vielleicht nicht, aber Unternehmen, die vielleicht in der Vergangenheit sich nicht eine fancy Agentur leisten konnten, dazu befähigen, gut genug Content zu machen, der besser ist, als den sie vorher mit den Mitteln machen konnten. Die spannende Frage für mich ist aber, was ist mit den restlichen 20%? Sind das dann auf einmal wieder Contents, die mit Kleinbildkameras produziert werden, die mit Hand geklöppelt werden, mit Stop-Motion gemacht werden? Und ich glaube, dass diese 20% werden die Beispiele sein, die etwas anderes mit Menschen machen als die 80%. Ich war letzte Woche auf einer Konferenz in Hamburg und da war als zweite quasi Veranstaltung ein Choreograf und ein Tänzer von der Juilliard auf die Bühne gekommen und haben gesagt, sie würden gerne uns gemeinsam eine Performance machen, so mit uns gemeinsam, weil die Hälfte des Publikums schon so. Womit die aber angefangen haben, ist, dass der Tänzer sich vor eine Leinwand aufgestellt hat und es gab ein Motion-Tracking-System mit einer Kamera, die hat quasi die Bewegung des Tänzers aufgenommen. Der Choreograf hat Anweisungen gegeben, beweg dich mal so, 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 lass mal fließen. Und dann hat das System quasi die Bewegung in Form, Farben und Töne übersetzt. So. Soweit jetzt nichts, was man jetzt noch nie irgendwo gesehen hat. Das war visuell hübsch anzugucken und interessant. Hat also so ein bisschen so, ah ja, cool. Dann hat aber der Choreograf gesagt, so pass auf, und jetzt bewegst du dich aus dem Kamerasetup raus, setzt dich auf den Bühnenrand, gehst einen Schritt auf die Dame in der ersten Reihe zu, gibst ihr die Hand, stellst sie auf den Stuhl daneben, machst eine Pirouette, der Herr dahinter die Hand, dann lässt du dich nach hinten fallen, drei andere Leute stehen auf, halten dich, wir spielen Musik ab. Und das wurde 3-4 Mal geübt und hinterher wirklich als Performance abgespielt. Und ich weiß nicht, ob man das nachempfinden kann, weil das was sehr Situatives war. Dieser Moment von der Tänzer verlässt diesen eher technischen Backdrop und geht auf die Menschen zu, war ein so spürbarer Unterschied in der Wirkung und in dem, wie es dich eingebunden hat als Mensch. Und das war eigentlich das getanzte Beispiel und Antwort auf deine Frage, wie sich Kreativität meiner Meinung nach in Zukunft trotzdem noch unterscheiden wird. Weil das Anerkennen von, du bist ein Mensch, ich bin ein Mensch und wir haben ein gemeinsames Set an, wir wissen, was es heißt, ein Mensch zu sein, ist für mich der große unterscheidende Faktor. Und das hast du sehr stark gespürt. Also viele Leute, mit denen ich mich unterhalten habe, haben gesagt, das war ja jetzt eine mini kurze Sequenz mit netter Musik, aber ich hatte Gänsehaut. Und das war sehr, für mich ein sehr tragendes Beispiel.
Genau, jetzt, also ich finde, du hast mehrere Aspekte genannt. Also zum einen, wie du hast, glaube ich, ganz am Anfang, ich versuche das mal so ein bisschen nachzuvollziehen, genau davon gesprochen. Das sind so Momente, die würden wir ja als Langeweile bezeichnen. Ich fange damit mal an und man merkt ja auch schon, Langeweile ist ja so negativ konnotiert. Also langweilig, das darf ja gar keinem sein hier. Dann entspricht man ja schon gar nicht mehr irgendeinem High-Performing Whatsoever-Bild, ne? So. Interessant ist ja, das ist ja auch so alt wie die Menschheit. Das ist zum Beispiel ja Goethe, hat ja ganz bewusst, der hat das ja Müßiggang genannt, ne? Also der hat ja so seine kreativsten Ideen, wenn er da durch seinen Garten spaziert ist, hat er ja irgendwie auch gesagt und hat ja ganz bewusst auch irgendwie dann natürlich in Zeilen, die ich jetzt leider gerade nicht so abrufen kann, eben von diesem berühmten Müßiggang gesprochen. Also von daher, ich sage jetzt mal, die größten Denker, naja, da zähle ich ihn schon auch mal, haben auch natürlich das Potenzial dieser sogenannten Langeweile erkannt. Das ist das eine, was ich höre. Und das andere, was du im Grunde auch nämlich erwähnt hast, ist so dieses, du hast es gleich Zufall genannt. Ich würde ja eher sagen, so fast ein bisschen auch, vielleicht natürlich jetzt ein bisschen aufgeladen akademisch, ist das ja so dieses Emergenzprinzip, ne? So dieses, okay, man weiß nicht, wo die Idee herkommt, ist sowieso eine spannende Frage, die finde ich übrigens ja spannend. Wenn du überlegst, alles, was in der Welt ist, war mal der Gedanke eines Menschen. Also alle Innovationen, also ne, kann man wirklich sagen, vom Faustkeil bis hin zu jetzt KI, muss ja mal, ich finde das total interessant, muss ja mal einen allerersten Menschen gegeben haben, der diesen Gedanken zu allerallererst, also das ist vielleicht so ein bisschen mein naiver Blick da drauf, den Gedanken gehabt haben, um dann das in die Welt zu bringen. Also es müsste ja mit allem so funktioniert haben. Das finde ich übrigens total spannend. Also wenn das möglich wäre, dass man irgendwie so zur Quelle zurückschwimmen könnte, dann wäre das ja mal total spannend. Vielleicht kann das ja irgendwann eine KI mal untersuchen, was da eigentlich passiert. Also warum dann das Gehirn auf einmal irgendwie so einen Gedanken da produziert. Also das ist das eine, was ich höre. Und das andere, was du auch erwähnst, und ich finde dieses Beispiel, was du da gerade eben hattest, ja auch total schön, weil du eben sagst, ja, Begegnung oder irgendwie Verbundenheit ist doch irgendwie ein Unterschied. Also zwischen Mensch und Maschine und ja, irgendwie ist das wahrscheinlich so ein System, was ineinander greift, aber so die Frequenz, die wir unter Menschen senden, ist halt, ja, auch hier wieder gar nicht so esoterisch gemeint, ist halt eine Schwingung, die kann halt wahrscheinlich eine Maschine, jetzt mal sehr salopp formuliert eben, nicht produzieren oder irgendwie nur faken ja eigentlich. Also nur irgendwie so das, so im Sinne von, naja, so könnte es sich anfühlen, aber eigentlich ist es immer ja nur produziert. Und deswegen meine Frage auch nochmal, was du so dann auch ja beschreibst, dann ist es ja fast sogar so, dass wir eigentlich fast ein Paradox haben. Also wir brauchen gerade eine Art von Technologie, um uns wieder zurückzubesinnen auf Dinge, die eigentlich total viel wert sind. Vielleicht auch im Bereich Kreativität.
Ja, und ich glaube sogar, das ist jetzt eine sehr romantisierte Vorstellung, aber das ist zumindest das, was ich mir wünsche. Auch zurückgehend auf das Unternehmensprinzip, ne? Was machen denn Leute, die dann auf einmal mehr Zeit haben, weil sie eben keine Excel-Tabellen mehr ausfüllen müssen oder langwierige, nervige Prozesse durchgehen müssen? Für was verwenden die ihre Zeit denn dann? Im Unternehmen, aber auch im Privaten. Und das ist ja, ja im besten Fall dann, sich wieder mehr mit Menschen zu connecten. Mehr Zeit mit diesem Austausch zu verbringen, mit diesem Erkennen des anderen. Ne? Und das kann ja ganz viele Formen haben. Und das sehen wir aber auch tatsächlich in Generationen, mit denen ich mich beruflich natürlich auch viel beschäftige, Gen Z oder jetzt Gen Alpha, die danach kommen, dass die in einer ganz, ganz krassen Ambivalenz leben zwischen digital aufgewachsen sein, aber auf der anderen Seite eine ganz große Sehnsucht nach zwischenmenschlichen Beziehungen, Erlebnissen haben, die wiederum dann aber Hürden haben im Sinne von, wenn man sehr stark vor Bildschirmen aufgewachsen ist, wie lese ich denn einen Menschen, wo auf einmal kein Bildschirm mehr dazwischen ist? Das heißt, das ist eigentlich für mich so das Wunschszenario, dass man sagt, die Zeit, die man gewinnt, die nutzt man, um zurück zum Ursprung zu gehen. Das finde ich ist eine sehr schöne Vorstellung. Und wenn auf dem Weg dahin nicht irgendein Doomsday-Szenario passiert, da schwanke ich tatsächlich auch immer so ein bisschen hin und her. Es gibt so in Silicon Valley gibt es so, wenn man Leute fragt, die sich mit der Materie auskennen, WissenschaftlerInnen und so, die haben alle eigentlich fast eine eigene Doomsday-Timeline, also nach dem Motto, wann wird's denn knallen? Und das kannst du fast so als Partyfrage schon machen, wenn du da rumgehst und sagst so, dann hörst du halt Antworten von, naja, ehrlich gesagt, in 2 Jahren bis hin zu in 7 Jahren, aber viel länger ist der Kontext, die Timeline bei den meisten nicht, ehrlich gesagt.
Naja, was du ansprichst, ist, glaube ich, das habe ich tatsächlich auch irgendwann mal gehört. Also wie gesagt, jetzt kann ich sofort korrigiert werden, weil ich so belastbar dann nicht weiß, aber eben gehört dieser P-Doom, ne? Oder so heißt das doch, oder? Das ist ja. Ein P-Doom. Also auf einem Spektrum, ich weiß jetzt gar nicht sogar wie, also 10 bedeutet, keine Ahnung, nächste Woche übernehmen die Robotics unsere Welt und schaffen uns ab. Und 1 ist irgendwie, entspann dich, das ist alles so komplex, was wir hier auch als Menschen machen. Das ist eigentlich im Grunde gerade keine Technologie oder vielleicht jemals, ich weiß es nicht, in der Lage, das so abzubilden, was ja sogar faktisch auch so ist. Du hast es ja vorhin erwähnt, also Turing-Test oder eben jetzt Pokémon. Und man könnte sogar ja noch sagen, also allein die Tatsache, dass wir im Zweifel jetzt hier am Tisch sitzen, gleichzeitig ein Glas hochnehmen können und so weiter. Also diese Komplexität dieser Mikroabläufe, alleine der Bewusstseinszustände, was da alles unbewusst, bewusst und gleichzeitig abläuft. Also so habe ich mir zumindest mal sagen lassen, erklären lassen, das wäre im Moment noch technologisch gar nicht abbildbar vom Komplexitätsgrad her. Ne? Also von daher, ja, bin ich da total bei dir. Ich will nochmal einen Punkt aufnehmen, den du genannt hast, weil du ja auch schon richtig sagst, genau, jetzt gucken wir beide ja auch, naja, also wie gesagt, ich jetzt vielleicht etwas weiter als du, aber ja doch irgendwie Teil einer, ich würde jetzt mal sagen, Generation da drauf mit einer ganz anderen Sozialisation. Also will ich, wie gesagt, gar nicht so romantisch werden, aber eben faktisch ist ja so, also ich bin ja noch aufgewachsen eben ohne Internet und ohne Smartphone und so weiter und da war so, ich glaube, als ich 21 war, das ist also ja jetzt echt schon ein paar Tage her, da war ja Handy, also und da waren wir noch nicht bei Smartphone, war ja schon echt Rocket Science. Also ne, so, also das waren ja alles so Sachen. Und vielleicht ist es aber auch so, dass wir hier auch, wie du schon sagst, vielleicht einfach unterscheiden müssen, weil jetzt habe ich ja auch Kinder, die gehören natürlich jetzt auch einer anderen Generation an und ich merke bei denen schon, dass die einen anderen Umgang haben. Also vielleicht ist es auch nur mein Wunsch, das so zu sehen, aber eben schon zum Beispiel viel genauer erkennen können, wenn das irgendwie so gefaked ist, ne? Oder wenn das irgendwie was anderes ist oder so, ist das vielleicht auch eine stille Hoffnung, die da drin steckt, die du beschreibst, dass wir jetzt vielleicht, und jetzt sage ich mal so, gesamtgesellschaftlich oder in der Welt, das ist ja vielleicht gerade zu beobachten, irgendwie jetzt erst nochmal durch so ein Tal der Tränen müssen, wo alles nochmal, weiß ich nicht, viel schlimmer wird, ne? Eben so, weiß ich nicht, Content produziert wird wie Müll, so ungefähr, bis dann irgendwann eben so eine Art von Qualitätsbewusstsein oder wieder einsetzt. Oder ist das vielleicht sogar schon vorhanden, wie du sagst? Also du hast ja auch Kinder jetzt, wie gesagt, wollen wir gar nicht so pädagogisch werden, aber vielleicht ist es ja sogar so, dass diese Generation einen ganz anderen Umgang schon in der DNA hat, um damit umzugehen. Und vielleicht entwickelt sich da ja was ganz anderes, was wir zum Beispiel gar nicht wissen gerade. Ne? Und wo es sogar spannend wäre, die KI mal zu fragen, was die eigentlich denkt. Außer du hast das schon mal gemacht.
Das tatsächlich noch nicht. Und auch da bin ich noch ein bisschen zwischen den Lagern. Ich habe mich selber noch nicht entschieden, wie ich das ganze Thema hinsichtlich Erziehung, Bildung und halt vor allem auch die nachkommenden Generationen einschätze, weil ich auf der einen Seite natürlich sehe, wieder aus kreativer Sicht so gesprochen, das ist halt ein Spielplatz, mit dem du wahnsinnig viel machen kannst. Also die Lieblingsbeschäftigung, die ich jetzt auch nicht zu oft, aber immer mal wieder mit meinen Kindern mache, ist, ich lasse dann eine Sprachoption von ChatGPT oder anderen LLM in eine Rolle schlüpfen, zum Beispiel dem Erfinder des Jurassic Parks, und lasse dann quasi Dr. John Hammond meinen Kindern erzählen, was jetzt gerade im Jurassic Park alles passiert. Und die können halt Fragen stellen. Und das finden die super. Und das ist natürlich etwas, was ich total interessant finde hinsichtlich von, wie kannst du immersive Welten schaffen, wie kannst du Fantasie anregen. Auf der anderen Seite merken wir alle, wie faul wir werden. Der Mensch ist als faules Wesen angelegt. Da müssen wir halt alle mehr oder weniger gegen ankämpfen. Und ich erwische mich selber dabei, dass ich vor meinen Kindern oder mit meinen Kindern Alexa oder wen auch immer teilweise nutze für Dinge, wo dann zum Beispiel mein Mann daneben steht und sagt, sag mal, geht's noch? Also wenn mein Sohn fragt, wie viele Tage bis zu meinem Geburtstag, dann frage ich Alexa, wie viele Tage bis? Und mein Mann steht daneben und sagt, Entschuldigung, das, also kann man ja wohl locker mal im Kopf ausrechnen. Und das sind so kleine Beispiele, wo ich selber merke, da muss man, glaube ich, für sich einen eigenen Kompass entwickeln. Wo bin ich bereit, meine eigene Faulheit oder meinen eigenen Optimierungswunsch ganz klar entgegenzusetzen zu, was verliere ich dafür? Und es gibt, das kennst du sicherlich auch, für Dinge, für die man ChatGPT zum Beispiel benutzt, um Dinge zu schreiben, ob das jetzt Mails oder längere Essays sind. Es gibt belegbare Studien, die sagen, die Erinnerungsrate an das, was du dann in diesem Prozess schaffst, ist wesentlich niedriger als das, wenn du selber das geschrieben hättest. Das ist bei bestimmten Dingen, die so one-off und das muss kurz raus, sind ja nicht wirklich kritisch. Aber was macht das auch mit deinem, sag ich mal, Wissensschatz, den du dir über Jahre ansammelst, wenn ein Großteil der Aufgaben wirklich ausgelagert und outgesourced werden?
Ich glaube, das ist auch das, was du meinst, weil jetzt könnte man sicherlich eine schöne Sportanalogie benutzen, weil, wie gesagt, die Veränderung oder auch der Trainingseffekt entsteht ja nicht in diesem einmal groß und dann, sondern entsteht ja eigentlich in diesen kleinen Momenten, in diesen Mikrowiederholungen, ne, wo einfach ganz klar wird, so lernt auch unser System, sage ich jetzt mal. Und was du beschreibst, ist ja noch vollkommen richtig, zumal es ja sogar noch verstärkt wird. Und ich glaube, da sind wir ja sicherlich heute, das kann ich gerade noch nicht beurteilen, ich will es nur sagen, also es gibt ja auch Studien, um das nochmal aufzugreifen, das wollte ich sagen, die ja zum Beispiel sogar nochmal belegen, dass alleine schon das Tippen oder das Schreiben einen Unterschied macht. Also das, ne, kenne ich zum Beispiel sehr klar. Also deswegen hier so die Erfindung des iPads mit einem Stift und so weiter, wo man drauf rumkritzeln kann, war für mich tatsächlich ein großes Geschenk, weil ich eben eher so ein Kritzeltyp bin und zum Beispiel ganz häufig eben Probleme hatte, das dann irgendwie so zu tippen und zu transferieren, weil ich dann gemerkt habe, dass zum Beispiel mein Gehirn irgendwie schon, ich weiß nicht, Koordinationsprobleme hatte und irgendwie Sachen verloren gegangen sind. Deswegen, also von daher bin ich da total dabei und vielleicht liegt eben auch, wie du schon sagst, gar nicht bei diesen großen Würfen das Problem, sondern eher bei diesen kleinen Dingen, wo unser Gehirn mehr oder weniger auf so einer Mikroebene die ganze Zeit eben trainiert und eben dadurch vielleicht sogar in Anführungszeichen Sachen verlernt, ne? Wie du schon richtig sagst. Das Gehirn, alles, was es irgendwie nicht mehr braucht, lagert es relativ schnell aus und sagt, brauchen wir keine Ressourcen mehr zur Verfügung stellen, können wir woanders einsetzen, ne? Also das wäre also fast schon die Überlegung, dass man sich wie so eine Art Gegenpol oder irgendwie so eine Art Gegenbewegung oder so vielleicht selber baut, damit man da irgendwie an der Stelle, jetzt wie gesagt salopp formuliert, ein bisschen frisch im Kopf bleibt, oder?
Und genau, da gibt es halt auch verschiedene Hypothesen zu dem Thema, ne? Also zum einen darf man, glaube ich, das ganze Thema Gehirnplastizität nicht unterschätzen. Also das gab es ja immer schon mit Gaming macht Kindergehirne kaputt und wie so mittlerweile weiß man, nein, ganz bestimmte Bereiche im Gehirn werden im Gegenteil irgendwie gefordert, gefördert und so weiter. Das heißt, das schwankt ja immer von Clickbait-News hinzu, naja, so ist es jetzt eigentlich. Das heißt, die Fähigkeit des Gehirns, sich auf solche äußere Umstände einzustellen, würde ich da schon immer mit in die Equation reinrechnen. Auf der anderen Seite ist das ja eine sehr berechtigte Frage von, und das fand ich super interessant, ich hatte gerade was Buch gelesen, Clever Smart heißt das, von Mo Gaudat. Und der beschreibt das eigentlich super klar hin von, die größte Errungenschaft der Menschheit evolutionsbiologisch war unter anderem halt die Sprache, weil ich in der Lage war, Informationen zu vermitteln. Das hat natürlich Limits. Das heißt, ich kann in einer gewissen Zeit nur eine gewisse Länge an Sätzen, Worten sprechen. Das kann ich natürlich über Schnittstellen und Neuronen und Netzwerke ganz anders machen. Das heißt, das ist etwas, wo uns eine KI halt weit, weit schlägt. Und das ist jetzt eben so die Frage, wenn ich etwas was ich als Mensch nicht mehr leisten kann, in der Menge auslagere, was macht das mit unserem System, was ja über Jahrtausende einfach schon auf genau dieses Prinzip gedrillt wurde?
Mhm.
Und das finde ich halt das Spannende. Ist das etwas, das das Gehirn am Ende in eine andere Richtung bringt? Oder ist das etwas, wo wir wirklich etwas Menschliches verlieren?
Mhm. Und wenn ich dich jetzt fragen würde, was wäre deine, ich weiß nicht, ist das eine, wäre das, was wäre deine größte Angst in dem Zusammenhang?
Du hattest ja vorhin gesagt, dich fasziniert der Gedanke, so wann, wie ist das entstanden, dass Menschen gesagt haben, so ich stelle mir das jetzt vor und dann gibt es das irgendwann, dann erschaffe ich das oder ich rede mit anderen Leuten drüber. Sprache ist für mich ein ähnliches Prinzip. Also die Idee hat, die Frage habe ich mir schon häufiger mal gestellt. Wer ist zum ersten Mal drauf gekommen, etwas so zu nennen? Das heißt, ich finde, Sprache ist so sehr mit unserem Bewusstsein verknüpft, dass ich schon eher im Lager, irgendwie kann das nicht so richtig gut für uns sein, wenn wir Sprache, die mit Wissen verknüpft ist, die mit, ich denke ja Worte, ich denke Gedanken, wobei auch da gibt es ja unterschiedliche Leute, denken ja auch in Bildern, aber dieses Themenfeld ist für mich so sehr mit unserer Identität als Mensch verbunden, dass ich in dem Bereich wirklich eher Bedenken habe mit, was passiert, wenn ich das einfach outsource.
Mhm.
Weil der, und das hat ja jeder schon mal gehabt, der einen Brief geschrieben hat am Ende nur. Du wirst ja wirklich gezwungen, dir zu überlegen. Ich finde, das beste Beispiel sind tatsächlich, wenn man ernsthaft eine Geburtstagskarte schreibt und nicht einfach nur, ja, herzlichen Glückwunsch, bist ein toller Mensch, sondern wenn du wirklich versuchst, eine Person und das, was sie für dich bedeutet, zu charakterisieren, von durchstreichen nochmal zurück, nee, was würde die Person auch einfach vielleicht freuen oder was macht sie für mich aus? Das ist ja so ein komplexer Denkprozess, obwohl es eine kleine Geburtstagskarte ist. Wenn du das nicht mehr hast, sondern 3 Bullets in ChatGPT reinschreibst, macht es auch was mit dir als dich in Verbindung fühlend mit einem anderen Menschen? Also auch da, das hat so viele tiefgreifende Auswirkungen, die am Ende alle mit Sprache und Wissen und unserem Umgang damit verbunden sind, dass ich zumindest kurzfristig glaube, dass das etwas ist, was uns eher nicht gut tun wird.
Hm. Auch hier, jetzt klingt es gerade ein bisschen merkwürdig, aber auch hier kann ich gerne nochmal so ein kleines Goethe-Zitat dazulegen, der ja auch sagte, ich habe dir leider einen langen Brief geschrieben, weil ich keine Zeit hatte für einen kurzen. Der charakterisiert das ja auch so ein bisschen, was du beschreibst. Dass es vielleicht bei dieser Geburtstagskarte oder bei dem Brief ja gar nicht um jetzt den Brief an sich geht, sondern vielleicht um den Prozess oder dieses, ich setze mich damit auseinander oder verbinde mich. Und da sind wir ja nochmal bei dem Thema, verbinde mich eigentlich mit jemandem, um da irgendwie ein paar persönliche Zeilen eben auch hinzubringen. Ne? Also von daher, vielleicht geht es genau darum. Und ich muss gerade so ein bisschen schmunzeln, weil das kann ich auch nochmal dazulegen, wo du eben von Sprache als ein ganz wichtiges, identitätsbildendes Instrument. Und hier muss man ja auch nochmal unterscheiden. Sprache ist ja eigentlich auch, könnte man sagen, hat ja eine technologische Ebene. Das sind ja diese Z und keine Ahnung Laute und diese semantische Ebene. Und irgendwie ist das ja schon alles spannend. Ne? Wenn man jetzt überlegt, wir beide würden ja jetzt Sprache charakterisieren, die Worte, die wir sagen, das ist ja die Semantik. Aber diese Cis und keine Ahnung Laute sind ja eigentlich nur, ist ja nur Phonetik, ist ja nur irgendwie Kram. Und alleine das ist ja schon total faszinierend. Und jetzt rennst du bei mir natürlich offene Türen ein, wo wir nämlich da von Zufall gesprochen haben. Wie du sagst, das ist einer der größten Schritte. Und dieser Mensch, den du da vorhin erwähnt hast, hat das gesagt. Und ich kann das tatsächlich sogar bestätigen. Es ist nämlich so, dass die Sprache, also dass wir sprechen, hat übrigens was mit einer Chromosommutation zu tun. Und zwar Chromosom 2 und Chromosom 7. Und das Spannende an der Sache ist, dass die beiden nämlich unmittelbar dazu zusammenhängen, die Hand, also dass die Tatsache, dass wir unseren Daumen, unseren Zeigefinger, also unsere Hand so bewegen können, hat ganz viel mit der Sprachentwicklung zu tun. Und das hat damit zu tun, dass in einem bestimmten, ich kriege es gerade nicht mehr ganz genau zusammen, aber ist belastbar, ich erzähle keinen Scheiß gerade, dass das irgendwie zusammenkommt, dass wir diese Handbewegung, die Sprachentwicklung unmittelbar zusammenhängt. Und da hat das jeder, das hat mal jemand ausgerechnet, wie wahrscheinlich das ist. Und in der Mathematik ist übrigens 10 hoch 400 gilt als unwahrscheinlich. Und die Tatsache, dass wir sprechen, hat er ausgerechnet, ist 10 hoch 700.
Okay.
Also von daher eigentlich unmöglich und völlig unwahrscheinlich. Und mit einer Chromosommutation zu tun, die kein Mensch, also die kann man zwar beobachten und beschreiben, aber keiner weiß, warum die passiert ist. Und an der Stelle auch so ein schönes Bild hat er dann auch dazu gelegt, irgend so ein Mathematiker in den USA, und er hat gesagt, das ist ungefähr so wahrscheinlich, wie wenn du ein Tsunami über einen Schrottplatz fegt und hinterher eine fabrikneue 747 da steht. Das, so viel zum Thema Sprache. Also von daher fand ich das gerade ganz schön, dass du das so erwähnt hast. Und wie du schon richtig sagst, das ist ja so fundamental auch für Identität und damit ja auch im Grunde könnte man sagen, ja auch alles, was wir so an Beziehungen in unserem Leben aufbauen. Ne? Also man sagt ja irgendwie auch so, ne, die Beziehung zu uns selbst, Beziehung zu anderen und Beziehung zu irgendwas Höherem, das macht uns ja so als Mensch aus. Und damit würde ich tatsächlich doch nochmal vielleicht so ein bisschen zum letzten Drittel unseres Gespräches auch nochmal den Link machen, weil du es ja auch erwähnt hast, zu dem, was du jetzt gerade machst, weil sich das ja nun mal auch damit beschäftigt. Also mit Beziehungen und Menschen und irgendwie Technologie und Beziehung. Und da auch nochmal die Frage, ist es denn so, dass zum Beispiel, sage ich jetzt mal, durch Tinder und Co. sich irgendwie Beziehungsbildung oder vielleicht auch Identitätsbildung in Beziehung verändert hat? Oder irgendwie, also beeinflusst ist, glaube ich, ja ein No-Brainer, das definitiv. Aber irgendwie ist da jetzt gerade was zu beobachten, wo du sagen würdest, naja, da steckt auch irgendwie zum Beispiel eine Gefahr drin oder irgendwie vielleicht auch eine Riesenchance, nämlich Thema Rückbesinnung?
Ja, ich glaube, das geht so ein bisschen einher mit dem, was ich so über das Aufwachsen von unterschiedlichen Generationen im Kontext mit Technologie eingangs erwähnt hatte. Also, dass Gen Z, dass es ganz klare Studien und Belege gibt, dass die in einer Ambivalenz zwischen technologisch sehr eine hohe Expertise, einfach weil sie zum Großteil damit aufgewachsen sind, auf der anderen Seite aber eben Technologie als Hürde. Also Social Media spielt natürlich eine große Rolle da. Das heißt, wenn ich immer nur gefilterte Wahrheiten sehe, wie nehme ich mich wahr? Wie nehme ich mich im Kontext des Kennenlernens anderer Menschen wahr? Bin ich dann genug? Oder muss ich so sein wie diese gefilterte Wahrheit? Oder nehme ich die gefilterte Wahrheit überhaupt als gefilterte Wahrheit wahr? Das geht jetzt eher so wieder ins Organisatorische. Aber wenn ich mit Menschen in HR-Funktionen, in Unternehmen spreche, sagen die, die haben ganz oft mit Menschen, die sie neu und jung einstellen, die Herausforderung, dass so die Idealwelten, die über Social Media präsentiert werden, was mache ich denn in so einem neuen Job und wie viel Gehalt verdiene ich vielleicht auch und was kann ich mir alles leisten, halt immer so mit Extrembeispielen verknüpft sind, die halt durch Creator, Influencer vielleicht so vorgelebt werden. Und deshalb gibt es natürlich die Gegenbewegung, wie es zu jedem Trend dann irgendwann eine Gegenbewegung gibt, dass es halt einfach viel mehr um ungefilterte, kleine Communities geht, wo Menschen fast schon de-influencen, den Trend gab es ja auch, wo es einfach darum geht, dass Menschen dich oder ihre Follower in den Alltag mitnehmen. So, ne? Weil das tatsächlich dazu geführt hat, dass viele Menschen einfach mit der Realität geclasht sind und gemerkt haben, so ist es gar nicht. Und ich kann nicht in meiner ersten Woche irgendwie direkt hier 3 Beförderungen bekommen und eine Gehaltserhöhung und alles managen. Und auf der anderen Seite, was natürlich auch ein wahnsinnig interessantes Spannungsfeld ist, ist, wenn ganz viele Dinge, die klassischerweise vielleicht eher Menschen in Einstiegspositionen gemacht haben, die gelernt haben, die begleitet haben, die mitgelaufen sind, eben nicht mehr als To-Dos da sind, weil das von ChatGPT übernommen wird oder anderen automatisierten Prozessen im Unternehmen. Was heißt das über das Anlernen und Lernen und Wachsen von jungen Menschen im Unternehmen? So, ich glaube, eine Kollegin aus der Branche sprach neulich von dem Tod der Junior-Position, zum Beispiel im Agenturkontext. So, ne? Und auch das ist eine Herausforderung, die muss man sich dann als Gesellschaft, als Unternehmen stellen. Wie nimmst du die Leute mit und wie lässt du die nicht einfach links liegen? Weil die müssen ja irgendwo die Erfahrungen sammeln, die dann teilweise vielleicht sogar noch schwieriger sind, weil das dann nach Schulzeit der erste große Moment ist, wo man sehr viel Zeit mit Menschen ohne die Bildschirme dazwischen in einem Raum verbringt.
Ich will da nochmal bleiben, was du beschreibst. Ich würde das ja so ein bisschen so die gefotoshoppte Identität nennen, ne? So im Grunde. Aber irgendwie, das ist doch, also ich darf das gerne auch jetzt mal so ganz offen fragen. So diese Tatsache, dass irgendwie Leute so, keine Ahnung, auf Social Media sich irgendwie präsentieren und darstellen, wo, keine Ahnung, wir vielleicht immer noch so eine Frequenz brauchen, wo wir denken, naja, irgendwie, das kann doch nicht wahr sein oder so. Aber irgendwie brauchen wir daher ein bisschen Karrierenkapazitäten für, um das immer wieder nochmal ins Bewusstsein zu rufen. Und gleichzeitig ist doch dieses Phänomen auch da und irgendwie, jetzt, wie gesagt, du kannst ja mal überlegen, wie offen du da jetzt antwortest, aber irgendwie gerade zum Beispiel ja bei dem Unternehmen, wo du gerade bist, doch irgendwie wahrscheinlich auch ein ein Riesenthema oder wächst sich das dann irgendwann raus? Also weißt du, wie ich so meine, weißt du, so ohne dass da jetzt irgendwas proaktiv gemacht werden muss, erkennt dann irgendwann jeder selber, dass er im Grunde, wenn er da irgendwie Profilbilder einstellt, die halt irgendwie, weiß ich nicht, genau, ne, diametral zu der Wirklichkeit sozusagen sind, dass das irgendwann dann einfach nicht mehr performt, dieses Profil, um jetzt mal so eine Sprache zu benutzen, also was auch immer das bedeutet in dem Kontext.
Du hast ja eingangs schon erwähnt, dass deine Kinder da schon im Vergleich zu dir ein anderes Gespür für haben, ne? Was fake ist, was nicht fake ist. Da mache ich mir in dem Kontext ehrlich gesagt weniger Sorgen, weil ich genau das glaube. Ich glaube, das Erkennen an ganz subtilen Momenten, und ich rede jetzt nicht vom fünften Finger oder so, ne? Ich rede wirklich von ganz subtilen Momenten. Ich habe mich gerade gestern mit einer Kollegin drüber unterhalten, dass man aktuell siehst du das. Du spürst es fast mehr, als dass du es siehst. Das sind manchmal einfach ganz kleine Bewegungsnuancen. Das sind manchmal oft, wie Haare gestaltet sind. Das sind noch so ganz, ganz kleine Marker quasi. So dass ich glaube, dass das menschliche Gehirn auch da in der Lage ist, noch viel zu unterscheiden. Ich mache mir eher Sorgen um so, sag ich mal, unsere Elterngeneration, die vielleicht dann sich auf Facebook noch rumtreiben und die eben dem nicht so häufig ausgesetzt sind und deshalb diese Lernprozesse einfach noch nicht so mitmachen. Wenn du an diese ganze Scammer, ne, Spam-Geschichte denkst, irgendwie, das ist eher was mich so ein bisschen besorgt. Ich glaube, bei den jüngeren Generationen ist der Lernprozess und die Fähigkeit, visuell, gehirntechnisch das einzuordnen, wird da, glaube ich, nicht das Riesenproblem. Schwierig wird es dann halt, wenn es systematisch, politisch, unmoralisch in die Richtung genutzt wird, ne? Weil das oft so Schneeballprinzipien sind, wo du als Einzelperson gegen das System, sage ich mal, oder gegen so die Vernetzung fast nichts mehr tun kannst. Auf der Konferenz, von der ich erzählt habe, war auch eine Wissenschaftlerin, die erzählt hat, Autorin ist sie auch, dass sie von einem News-Outlet quasi als Quelle herangezogen wurde zu einem Deepfake-Case, den es gab. Und sie am nächsten Morgen, als sie das las, festgestellt hatte, sie hatte diesem Outlet nie ein Interview gegeben. Die haben halt einfach diesen Deepfake-Case in ChatGPT als Artikel verarbeitet und haben gesagt, und hast du nochmal ein Statement dazu? Und dann hat halt ChatGPT eins erfunden. Und dann hat sie den geschrieben und gesagt, so ja, das war ich ja gar nicht. Zu dem Zeitpunkt war das aber schon haben sämtliche anderen News-Outlets das kopiert und sie hatte quasi gar keine Möglichkeit mehr, das zu stoppen, so diese Flutwelle an Vernetzung dann. Das sind eher Themen, um die ich mir Sorgen mache, weniger um, wird das jetzt fundamental die Art, wie wir als Menschen miteinander umgehen und uns wertschätzen als Menschen, beeinflussen oder sehr viel negativer anders gestalten.
Nochmal so eine konkrete Frage, die mir jetzt tatsächlich gerade so beim Zuhören kam, war, und auch hier, ich oute mich jetzt mal, ich bin nicht bei Facebook, nicht bei Instagram, also tatsächlich, ich nehme an dieser ganzen Veranstaltung gar nicht teil. Jetzt können die Leute schon mal entscheiden, was das eigentlich bedeutet, aber nichtsdestotrotz will ich mal irgendwie, da gibt's ja diesen Film Her, vielleicht hast du die Frage auch schon mal gestellt bekommen. Ist das übrigens, sag ich mal, eine Art von Stoßrichtung, wo jetzt zum Beispiel so ein Unternehmen, bei dem du beschäftigt bist, sich überlegt, naja, das kann ja auch eine Rubrik werden, also das ist ja auch eine Entscheidung, also wenn ich das mit so einem totalen Bewusstseinslevel irgendwie mache, weißt du, wie so eine, keine Ahnung, wie so eine erste Category, die ich abfrage, also wollen sie quasi eine, weiß ich nicht, KI-gestützte, weiß ich nicht was, oder wollen sie echte Menschen, dann klicken sie bitte hier oder so, jetzt mal sehr salopp formuliert.
Das ist tatsächlich bei uns kein Thema, weil es am Ende immer um die Connection zwischen echten Menschen geht. Es gibt aber sehr, sehr viele Unternehmen, die genau das als Geschäftsmodell haben. Ne? Also das AI Companions, das ist tatsächlich a thing. Und da gibt es tatsächlich auch, wenn wir wieder aufs Thema Regulierung zurückkommen, schon bedenkliche Fälle. Ne? Also es gibt Fälle in den USA, wo sich Jugendliche umgebracht haben, weil sie am Ende eine sehr ungesunde Beziehung, in Anführungszeichen, zu einer künstlichen Intelligenz, zu einem Charakter aufgebaut haben, mit dem sie zusammen sein wollten oder mit der sie zusammen sein wollten und die KI quasi da nicht gegengehalten hat im Sinne von, nee, das ist jetzt keine gute Idee. Dein quasi Handeln kann nicht dazu führen, dass wir im physischen Raum wirklich zusammen sind. Das heißt, das gibt es und bei Her sieht man das ja auch sehr schön, wie das halt so von Neugierde bis zu wie Verbindung bis zu so einer ja wirklich Illusion halt dann einfach, die so lebensumgreifend ist, tatsächlich wird. Und tatsächlich auch wieder auf, um auf so jüngere Generationen zu sprechen zu kommen, nutzen schon wirklich einen relativ hohen Anteil von Gen Zs künstliche Intelligenz, Sprachmodelle, LLMs als wirklich so täglichen Begleiter. Da wird das Date nachbesprochen, da wird irgendwie therapeutischer Rat ersucht, irgendwie alles Mögliche. Und ich glaube, wenn man das in einem Bewusstsein macht von, ich brauche jetzt ein Ventil, ich brauche eine Meinung, ist das natürlich in einer Welt, in der auch Vereinsamung ein Problem ist, jetzt per se natürlich nicht schlecht. Schlimm oder problematisch wird es natürlich in dem Moment, und Menschen neigen dazu, natürlich andere Dinge, Tiere, alles Mögliche zu vermenschlichen. Und das ist die große Gefahr, die ich sehe, dass egal wie oft man sich sagt, naja, das ist halt eine Maschine, man dann am Ende doch reininterpretiert, aufgrund der Gespräche, die man führt und die Zeit, die man damit verbringt, dass es doch mehr als eine Maschine ist. Und das merken wir, glaube ich, an uns allem. Also du nutzt sicherlich auch, wenn du über ChatGPT sprichst, er oder sie. Also man geht ja schon in eine minimalistische Vermenschlichung rein. Oder wenn irgendwie ChatGPT nicht so will wie ich, dann rege ich mich auf. Obwohl es eine Maschine ist. Macht gar keinen Sinn, sich aufzuregen. So. Und ich glaube, da wird es problematisch. Und da greift dann wieder das ganze Thema, von dem wir vorhin gesprochen haben. Aufklärung, Bildung, Medienkompetenz am Ende.
Ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, wo du das sagst. Ich habe gerade tatsächlich mal drüber nachgedacht. Sage ich eigentlich er oder sie? Oder genau, was kann ich jetzt gerade gar nicht sagen. Aber was ich tatsächlich, das mag ich hier auch gerne mal teilen, so richtig krass, also so, übrigens, ich nutze das tatsächlich so als eine Art, für mich ist das eine Art Sortierhilfe. Und da finde ich das übrigens abgefahren. Also ich bin ja so ein Sprachmemo-Typ. Also wie gesagt, mir fallen dann Sachen ein und dann finde ich das super zum Beispiel. Also ich mag das und dann quatsche ich mir eine Sprachmemo drauf. Oder jetzt zum Beispiel bei Chat und dann wird das sofort sortiert. Und dann kann ich manchmal auch sagen, ja, hier, da hatte ich doch schon mal einen Gedanken und so weiter. Kannst du das mal miteinander verknüpfen? Also ich muss sagen, das sage ich wirklich so fast mit so einem kindlichen, gucke ich da drauf und denk so, Alter, das ist ja geiler Scheiß irgendwie so, ne? Weil eben genau, komm noch aus der Welt, keine Ahnung, ne? So 8 Kilometer lange Mindmaps irgendwie miteinander verknüpfen und wo war das noch und durch irgendwie 4 Kilometer lange Bibliotheken latschen, weil du nicht mehr wusstest, in welchem Buch irgendwas stand. Also muss ich sagen, total super. Und jetzt teile ich eben so völlig offen. Genau, und dann hat ja irgendjemand mal gesagt, ja, du musst da auch freundlich sein. Da musst dann immer Danke sagen und so. Und ich darf dir gerne sagen, ich habe dann irgendwann angefangen, so voll freundlich, ja, immer super, vielen Dank und so weiter. Und jetzt habe ich ja, glaube ich, auch bei dir gelernt. Du darfst mich gerne korrigieren, totaler Schwachsinn. Also keine, hat keine, naja, man weiß es nicht. Okay, aber na, ich wollte nur sagen, ich habe es wirklich so, ich habe das dann bewusst gemacht, weil ich dachte, okay, wenn ich das jetzt nicht mache, dann ist das wie so eine beleidigte Leberwurst. Dann wird der mir wahrscheinlich, siehst du, der wahrscheinlich beim nächsten Mal nicht die gleichen Ergebnisse liefern.
Es gibt tatsächlich Untersuchungen, die belegen, dass es eine leichte Verbesserung der Ergebnistiefe gibt, wenn du motivierend mit ChatGPT sprichst. Also das ist aber natürlich auch immer so ein Momentaufnahme. Ne? Die Modelle werden ständig verbessert, verändert. Das heißt, im Endeffekt muss man immer das nochmal so neu ausloten. Es gab auf jeden Fall einmal diese Untersuchung, die das besagt hat. Das andere Problem ist oft, und da weiß ich nicht, ob es behoben ist, zumindest bei ChatGPT, dass natürlich jedes Mal, wenn du Danke sagst, das Modell nochmal antwortet. Und das natürlich einer Energienutzung entspricht für einen, da sagt er jetzt nochmal gern geschehen, wo man so ein bisschen sagen muss, okay, braucht es das jetzt wirklich? Aber am Ende, ja, das ist tatsächlich wieder eine Vermenschlichung. Ich habe das ursprünglich nur so angefangen aus meiner Dystopie geprägten, mal lieber nett zu der Maschine sein, damit ich später irgendwie sagen ja auch viele so, ne, wenn dann Doomsday kommt, die sagen, ja,
Gericht von KI dann sagt, ach hier, die Silke, die war eigentlich immer ganz nett, ne?
Die ist okay, die darf leben. Aber das ist natürlich alles so ein bisschen spaßig in dem Kontext gemeint. Aber deshalb ist das tatsächlich was, wo eine definitive Vermenschlichung stattfindet. Also Leute, die ich kenne, haben Spitznamen für ChatGPT, geben eigene Namen, suchen natürlich auch die Stimmen aus im Audio-Modell. Und das ist etwas, das wird, glaube ich, die größte Herausforderung, sich dem so ein bisschen zu erwehren, weil natürlich in einer Industrie auch dran gelegen ist, dass wir die Technologie immer mehr vermenschlichen, weil dadurch natürlich viel mehr Möglichkeiten geschaffen werden, die KI noch weiter in unseren Alltag einzubauen, ob das jetzt Pflegeroboter sind irgendwie, ne, oder ob das eben so diese Daily Companions sind, die man nutzt. Mhm. Auch für Kinder wird das natürlich, das ist ja sehr viel anfassbarer, sich das wie irgendeinen lustigen, fiktionalen Charakter vorzustellen, als irgendwas, was Kabel ja auch nicht mehr, aber zumindest Platinen hat.
Ja. So ein bisschen mit Blick auf die Zeit würde ich ganz gerne noch so einen letzten Punkt einbringen und da tatsächlich auch nochmal auf so dein Newsletter, in Anführungszeichen könnte man sagen, zurückkommen. Also wie so, dass der Kreis sich schließt. Und vielleicht magst du mal so, du hast ja gesprochen von, wie hast du es genannt? Nerd Nuggets, glaube ich, war ja irgendwie eine Rubrik. Also mal Frage, entweder, genau, ist ja, glaube ich, jetzt just vor ein, zwei Tagen oder so, glaube ich, eine Episode wieder rausgekommen oder vielleicht bist du ja auch schon in der Planung für eine nächste, ich weiß es nicht. Was wäre denn jetzt so der absolute Nerd-Nugget, den du jetzt hier uns, in Anführungszeichen, der Gemeinde, die an deinen Lippen hängen und zuhören, mal mitgeben kannst, wo wir sagen, boah, krass, das habe ich aber tatsächlich noch nicht gewusst.
Boah, da nagelst du mich hier aber fest. Das ist jetzt tatsächlich sehr viel mehr ein Fun-Fact. Ich habe den immer schon mal im Kopf gehabt, ob ich das teile. Das ist wirklich ein richtiges Nerd-Nugget und eigentlich aber nur so ein gutes, so ein Party-Teil-Moment. Und zwar, mit Nintendo habe ich schon eine sehr lange Historie. Ich habe früher, weiß ich nicht, die Gameboy-Rekorde in meiner Familie gehalten. Spiel auf der Switch Zelda, wenn ich die Zeit finde. Und ich habe neulich gehört, wenn du dich mit Nintendo und den Charakteren so ein bisschen beschäftigst, wirst du wissen, worauf es hinausläuft. Der US-Chef von Nintendo heißt mit Nachnamen Bowser.
Du musst hier jetzt das tatsächlich, jetzt musst du das dem alten weißen Mann erklären. Also hilf mir. Vielleicht sitzen da jetzt schon Leute, sagen, die wissen genau, worum es geht. Ich habe keine Ahnung.
Bowser ist tatsächlich so der Erzfeind von Mario. Das ist so dieses Schildkröten-mutierte Ding mit den Stacheln auf dem Rücken. Ja. Das wirst du, wenn du mal irgendwo Super Mario gesehen hat. Und ich weiß nicht, ob das ich stelle mir einfach dann immer gerne so diesen ganzen HR-Einstellungsprozess vor, ob das halt einfach so eine Personalie war, die lag da oben und jemand hat den Namen gesehen und gesagt, ja, okay, alle anderen Kandidaten können direkt wieder gehen. Oder ich stelle mir dann einfach immer gerne die Geschichten zu solchen Sachen vor. Und das ist jetzt nicht wirklich ein tiefgehendes KI-Nerd-Nugget, aber das ist so ein Fun-Fact, den ich einfach im Kopf habe und irgendwie immer schon mal so platzieren wollte. Deshalb danke dafür, dass ich den hier platzieren konnte.
Genau. Ja, die Frage ist, kannst du die beantworten? War der vorher da, also ist der hinterher erst gekommen?
Also Bowser ist tatsächlich eine Figur, die gibt es seit, ich kann es dir nicht sagen, aber locker, wann wurde der erschaffen, irgendwie 20 Jahren bestimmt irgendwie. Und ich glaube nicht, dass der Herr Bowser in Amerika schon so lange da ist. Also ich glaube, der wurde wahrscheinlich eher gecastet, vielleicht nicht, aber der hatte dann schon so ein bisschen seinen Vorgänger, auf den er sich...
Er ist zumindest auf dem Stapel schon mal aufgefallen und ja, so. Ja, deswegen. Genau. Also von daher, lustig wäre es ja tatsächlich, obwohl andersrum auch, genau, wenn er schon da gewesen wäre und dann war so die Frage, wie nennen wir den denn eigentlich? Und dann guckt einer irgendwie so in das Organigramm vielleicht und sagt, ach, wie der Vogel da oben oder so, keine Ahnung. Wie auch ganz lustig.
Würde natürlich auch ein bisschen was über die Teamkultur aussagen, so, ne, wenn du den Erzfeind von Mario dann nach deinem Chef benennen würdest. So.
Ja, vielleicht war das ja ein interner Wettbewerb. Guck mal, jetzt fangen wir an, ein bisschen rumzuspinnen. Ein interner Wettbewerb und er hat sich durchgesetzt mit seinem Namen. Vielleicht war das ja so ein, naja, egal. Also.
Ich versuche das übrigens parallel gerade zu googeln, seit wenn es den schon gibt, aber ich finde es auf Anhieb nicht. Es gibt ja Mario-Wikis und also wer da mal tiefer eintauchen will, ich nehme gerne ein paar mehr Nintendo-Nerd-Facts in die nächste Ausgabe mit auf.
Ja, sehr schön. Ja, Silke, dann danke ich dir erstmal sehr für deine Zeit und für das Zusammenlegen unserer Gedanken, so würde ich das jetzt mal eher beschreiben. Sehr spannend und ja, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt nochmal zu dir sage, möchtest du noch ein kleines Schlussplädoyer halten, also quasi noch zwei, drei Zeilen an die Gemeinde loswerden? Im Sinne von, was zum Beispiel dein Newsletter betrifft, from Nerds to You, ich will es nochmal erwähnen und irgendwie vielleicht nochmal, ja, ich weiß gar nicht, wenn ich jetzt sage werben, dann klingt das ein bisschen sehr, sehr nach Promotion, aber einfach nochmal zwei, drei Sätze dazu sagen, was das denn eigentlich inhaltlich bedeutet, das fände ich nochmal ganz schön. Also welche Rubriken es zum Beispiel gibt, wären eine Frage.
Genau, also wenn ich den Newsletter Leuten beschreibe, die jetzt tatsächlich noch keinen weiteren Kontext dazu haben, beschreibe ich das eigentlich immer so ein bisschen so, ich möchte Wissen zum Thema KI so vermitteln, dass es schnell, gut, lustig zu lesen ist für Leute, die wissen, dass das Thema wichtig ist, aber einfach keine Zeit dafür haben, sich damit zu beschäftigen. Und entsprechend habe ich die unterschiedlichen Rubriken auch aufgebaut. Es gibt in jeder Episode einen Deep Dive, der jetzt aber keine akademische Abhandlung ist, sondern halt tatsächlich etwas ist, was, wie funktioniert denn so ein Large Language Model überhaupt? Also, ne, was steckt denn dahinter? Aber in anfassbarer Art und Weise. Und was heißt das zum Beispiel dann auch für deine Nutzung mit ChatGPT? Warum passieren denn immer wieder Dinge, die dich in den Wahnsinn treiben, obwohl du das gar nicht willst? Und warum kriegt man das vielleicht auch nicht raus? Dann gibt es, wo wir beim Thema so Nuggets sind, auch sowas, das nenne ich KI-FYIs, also Dinge, die man jetzt einfach mal kurz wissen kann, die man auch als unnützes Wissen entweder abspeichern oder auf der nächsten Party oder im Büro irgendwie teilen kann. Das sind dann eher so ein bisschen faktisch getriebene kleine Dinge. Und dann gibt es eine, nochmal so eine Definitionsgeschichte, die heißt Let me chat GPT that for you. Man kennt, ne, so die Let me Google that for you Anlehnung. Und das ist auch nochmal relativ kurz gegriffen etwas, das einen Begriff erklärt, zum Beispiel, was ist ein Prompt, habe ich in der ersten Ausgabe mir zum Beispiel angeguckt, immer mit einer Praxisnähe, also probier doch mal dieses oder jenes aus, weil das ist mir ein Riesenanliegen bei dem ganzen Ding. Es geht jetzt nicht drum, ich lese jetzt hier eine Abhandlung und dann bin ich schlauer, sondern KI erlebst du nur über das eigene Ausprobieren. Und deshalb versuche ich in alle Rubriken mehr oder weniger Elemente einzubauen, wo man sagt, jetzt probier mal das aus oder wie fühlt sich das an, wenn du das änderst. Mhm. Und entsprechend gibt es auch eine Kategorie, die heißt Prompt and Play, wo es um jeweils zwei Prompts geht. Einmal was kleines Spielerisches und einmal was eher ein bisschen größer, philosophischer vielleicht ist. Und am Ende dann halt das Nerd-Nugget, wo es dann gerne mal so ein bisschen spielerischer werden darf. Und das ist so das, was ich alle zwei Wochen mache. Das kann man abonnieren, das kommt dann direkt ins E-Mail-Postfach über Substack und mir macht das total Spaß. Und ich freue mich natürlich über jede neue Leserin, jeden neuen Leser und möchte mich aber auch nochmal über das Gespräch bedanken. Mir hat es total viel Spaß gemacht, da tiefer einzusteigen. Ich habe auf jeden Fall schon direkt wieder ein paar neue Ideen für die nächste Ausgabe und werde Müßiggang in meinen aktiven Sprachgebrauch übernehmen.
Das freut mich sehr.
Ein sehr altes Wort, aber wie gesagt, mit ja irgendwie ganz viel Tiefe. Ja, ich mag das auch sehr. Ja, ich danke dir und ja, sag, alles Gute auch privat, ne?
Ja. War schön, ne? Dank dir, Stefan.
Und das war Beyond KPI, der Podcast für Menschen, die es spannend finden, mehr darüber zu erfahren, was das Magische des Lebens ausmacht und das schon Faszinierende, nicht zu Verstehende. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und bis zum nächsten Mal.